Willkommen bei WeTalk, dem Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen beim WeTalk, dem Gesprächsformat der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Mein Name ist Anna Staruselski und ich führe Sie durch die heutige Sendung zum Thema Auf dem Weg nach Sonneberg, rechtsextreme Tendenzen und Gegenwehr. Der Schock über das Ergebnis der Landratswahl in Sonneberg sitzt noch tief. In den Umfragen liegt die AfD aktuell bei über 20%. Steht Deutschland eine weitere gesellschaftliche Spaltung bevor oder möglicherweise sogar ein Rechtsruck? Darüber wollen wir heute auch sprechen mit unserem Gast Matthias Wörsching. Er ist Politologe, Historiker und Vertreter der mobilen Beratungsstelle Rechtsextremismus Berlin. Wir wollen mit Ihnen heute auch über Ihre Arbeit sprechen. Herzlich willkommen.
Danke schön für die Einladung.
Zunächst natürlich die Frage, was macht die mobile Beratung Rechtsextremismus? Wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen?
Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin wurde auch aus so einem Schockerlebnis oder Schockmoment heraus gegründet. Dieses war Anfang der 2000er Jahre, als in der Öffentlichkeit sich die Erkenntnis durchsetzte, dass in Teilen des Landes eine verfestigte rechtsextreme Szene entsteht, die dort Dominanz anstrebt, die sich zum Teil sehr gewalttätig gegen Minderheiten, gegen Andersdenkende richtet und die bis hin zu Formen des rechten Terrorismus ging mit schwer Verletzten und Todesopfern. Und daraufhin installierte die damalige Bundesregierung zunächst in den ostdeutschen Ländern mobile Beratungsteams gegen Rechtsextremismus. Und das bedeutete einen neuen Ansatz in der Arbeit gegen Rechtsextremismus. Zuvor war ein großer Teil dieser Arbeit auf die rechtsextremen TäterInnen, insbesondere junge Menschen und gewissermaßen auf die ProblemverursacherInnen gerichtet. Und nun sollten mobile Beratungsteams eine fachliche Unterstützung für die aktive demokratische Zivilgesellschaft darstellen. Also ein echter Paradigmenwechsel in der Arbeit gegen Rechtsextremismus. Das heißt, wir, das ist wichtig erstmal zu wissen über unsere Arbeit, wir arbeiten nicht mit Rechtsextremen, mit Leuten, die erklärtermaßen oder nach unserer Einschätzung rassistisch, antisemitisch, verschwörungsideologisch, rechtspopulistisch unterwegs sind, sondern wir versuchen, Menschen zu befähigen, sich im Sinne von Demokratie und Menschenrechten einzusetzen und durchaus eben auch offensiv gegen Rechtsextremismus und ähnliche Phänomene zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit Menschen, die zunächst grundsätzlich sich zu Demokratie und Menschenrechten bekennen. Wichtig für unsere Arbeit ist noch, dass wir nachfrageorientiert sind. Man muss also zu uns kommen, man muss uns einladen, mit einem Anliegen auf uns zutreten. Wir sind selbstverständlich als Beratungsstelle vertraulich. Wir sind mobil, so heißen wir ja auch, mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, MBR, weil wir in der Regel unsere Beratungsnehmenden aufsuchen. Und da wir dankenswerterweise vom Land Berlin vollumfänglich in unserer Arbeit finanziert werden, können alle Berlinerinnen und Berliner und alle Organisationen, Institutionen aus Berlin unsere Dienste kostenfrei in Anspruch nehmen. Unsere Arbeitsfelder sind äußerst vielfältig. Wir arbeiten eigentlich mit der ganzen Breite der Stadtgesellschaft. Ich habe mal versucht, in der Vorbereitung des Gesprächs irgendwie darstellbar zu machen, weil es für Außenstehende häufig nicht so leicht zu erkennen ist oder zu verstehen ist, was wir eigentlich tun. Ein ganz großer Teil unserer Arbeit bezieht sich auf private Kontexte. Das kann sein, dass in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft, ja, dass Partnerinnen oder Partner oder Ex-Partner oder nahe Verwandte da sind. Menschen nehmen wahr, die radikalisieren sich, die sind nicht mehr einzufangen. Es gibt Ängste, es gibt Schwierigkeiten im Umgang und wir werden dann angefragt, um zu unterstützen in dieser schwierigen, persönlich herausfordernden Lage. Wir haben einen weiteren größeren Bereich, den würde ich mal so versuchen zusammenzufassen als alle möglichen Menschen, die mit Menschen arbeiten, die kommen auf uns zu. Also sehr viele Lehrkräfte, Bildung und Erziehung sind ganz große Bereiche für uns. Menschen aus der sozialen Arbeit, Leute, die mit Betreutem wohnen, mit Suchthilfe zu tun haben, mit Jugendsozialarbeit auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber es geht auch Richtung Kindertagesstätten, also quasi der ganze Bereich von Menschen, die mit Menschen arbeiten. Da habe ich jetzt auch nur mit Bildung, Erziehung und sozialer Arbeit nur so einen Ausschnitt eigentlich gegeben. Und da geht es dann häufig darum, also sehr häufig eben auch um die Auseinandersetzung im Gespräch, in Alltagssituationen, also berufliche Kontexte, aber schon ja, der Berufsalltag, wie kann ich mich da positionieren, wie kann ich argumentieren gegen rechtsextreme, rechtspopulistische und andere antidemokratische und menschenfeindliche Positionen. Und ein dritter großer Bereich, das sind die ganzen großen und kleinen Institutionen und Organisationen in Berlin. Das geht von der zivilgesellschaftlichen Initiative, die gegen rechtsextreme Aufmärsche oder Veranstaltungen in ihrem Stadtviertel protestieren möchte und da Unterstützung sucht, über Museen und Gedenkstätten, die mit rechten BesucherInnen konfrontiert sind, wo die Guides kritische Fragen oder provokante Fragen erleben und schwierige Situationen erleben. Es gibt die großen und kleinen Nichtregierungsorganisationen und Träger aller Art, zum Beispiel humanitäre, Leute, die humanitäre Hilfe leisten. Und es gibt natürlich auch die demokratischen Parteien, deren aktive Mitglieder immer wieder mit rechtsextremer Anfeindung oder mit entsprechenden Sprüchen und Parolen konfrontiert sind, zum Beispiel am Wahlkampfstand, ja, oder wenn die irgendwo in der Öffentlichkeit erkennbar sind als Demokraten. Das sind so ganz grob die Bereiche, mit denen wir arbeiten und wo wir auf die persönlichen, auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung anbieten. Und sehr häufig ergibt sich auch im Rahmen von solchen Beratungsprozessen die Idee, eine Art von Fortbildung, eine Schulung, ein vertieftes, systematisches, gemeinsames Meeting zu veranstalten, wo man sich modellhaft mit herausfordernden Situationen befasst und wir aber auch ein bisschen Fachinformationen geben.
Also das heißt, es ist ein wahnsinnig breites Angebot, was Sie anbieten, also über den Bereich der Erziehung und Arbeit mit Menschen, wie Sie genannt haben, in die Schulen, auch ins persönliche Umfeld, Initiativen, die Sie beraten, also sehr, sehr vieles. Was ich interessant fand, war, dass Sie gesagt hatten, Sie sprechen nicht mit Menschen, die selbst quasi rechtspopulistische Ideen vielleicht verinnerlicht haben, die rechtsextremistische Tendenzen aufweisen. Also das heißt, ein Exit-Angebot oder Ähnliches bieten Sie jetzt in Berlin konkret nicht an. Unterstützung zum Beispiel bei Exit-Strategien oder Ähnlichem.
Genau, das machen wir nicht, aber wir würden an befreundete Organisationen verweisen in solchen Fällen, also wenn das an uns herangetragen wird. Aber uns geht es tatsächlich darum, Menschen zu befähigen, zu unterstützen, selber als aktive Demokratinnen und Demokraten in die Auseinandersetzung zu gehen. Also eigentlich die Idee einer MultiplikatorInnen-Unterstützung, wenn man so möchte.
Also Stärkung auch der demokratischen Mitte, Demokratieförderung, sozusagen Empowerment vielleicht an mancher Stelle auch gerade der gesellschaftlichen Mitte, die an mancher Stelle vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger ist im gesellschaftlichen Diskurs? Würden Sie das so
sehen? Empowerment ist, glaube ich, ein guter Oberbegriff für einen großen Teil der Arbeit, die wir leisten.
Sie beschäftigen sich ja überwiegend mit auch Aufklärung, wahrscheinlich über Rechtsextremismus und wie man damit umgeht. Wenn man Sie jetzt auf der Straße fragen würde, wie würden Sie Rechtsextremismus erklären? Was ist denn Rechtsextremismus? Was würden Sie darauf antworten?
Ja, genau wie zu unseren anderen Grundbegriffen in der Arbeit, wie Antisemitismus, Rechtspopulismus, Rassismus und Verschwörungsideologie, haben wir auch zu Rechtsextremismus ein wunderschönes, kurzes Handout fabriziert. Gibt es auf unserer Internetseite. Besser als hier kann ich es auch mündlich nicht erklären. Kann nur vielleicht so ein paar Punkte anreißen. Zentral für unser Verständnis von Rechtsextremismus sind die Ideologien der Ungleichwertigkeit, wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, aber auch Homo- und Transfeindlichkeit, im weiteren Sinne LGBTIQ-Feindlichkeit. Und ich glaube, der beste Zugang zum Verständnis von Rechtsextremismus führt über den Nationalismus. Das ist eine Form von Nationalismus, wo es um Reinheit und Geschlossenheit der Nation geht, wo die Nation nach rassistischen Kriterien letzten Endes vorgestellt wird, wo die soll abstammungsmäßig und kulturell sozusagen gleichförmig sein, soll keine Vielfalt kennen, und das geht dann auch häufig mit autoritären Vorstellungen einher. Also ein starker Mann, ein Führer, eine einzige Partei soll her, die den vermeintlichen Willen dieses Volkes, um was es da geht, in dem Nationalismus vertritt. Also immer auch Ablehnung des demokratischen Parlamentarismus, Vorstellung einer Elite, die zur Führung der Nation berufen sei, immer damit gedacht, dass es eben eine Nation ist, die nach rassistischen Kriterien vorgestellt wird.
Welche Rolle spielen da eben, wie Sie auch genannt hatten, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, warum sind es vielleicht auch Elemente von Rechtsextremismus?
Das ist sozusagen in diese Form von Nationalismus schon immer eingeschrieben. So ein Nationalismus, der stellt sich immer vor, dass er ein Opfer böser übergeordneter Mächte ist, die ja dann im Außen der Nation, also irgendwo in der internationalen Sphäre verortet, aber auch im Innern, also innere und äußere Feinde werden da definiert, werden verschwörungsideologisch zusammengeklammert. Ja, und es gibt eben die großen Verschwörungserzählungen, mit denen die Anliegen dieses Nationalismus dann vorgetragen werden. Und das klingt nicht nur schon so nach Antisemitismus oder nach bestimmten wichtigen Teilbereichen von Antisemitismus, das ist an vielen Stellen auch antisemitisch oder jedenfalls nahtlos anschlussfähig dazu. Das ist ein Nationalismus, der sich immer rassistisch gegen vermeintliche Fremde richtet, die nicht dazugehören sollen. Natürlich auch ganz stark gegen Zugewanderte und deren Nachfahren, die hier leben. Und das ist auch immer ein Nationalismus, der der Männern und Frauen bestimmte Aufgaben zuweist, die sie im Dienste der Nation zu erfüllen haben. Und damit sind eigentlich traditionelle Geschlechterbilder, ist Sexismus, ist aber auch Homo- und Transfeindlichkeit da immer in den allermeisten Fällen mit im Gepäck.
Vielen Dank. Nochmal vielleicht zu Ihrer Arbeit. Gibt es Fälle, die Ihnen in der Laufbahn Ihrer Arbeit Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Die gibt es auf jeden Fall, aber ich hatte ja schon erwähnt, wir sind unter der Maßgabe strenger Vertraulichkeit unterwegs. Ich kann da also sozusagen so nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Die mir am besten erinnerlichen Beratungsprozesse sind auch die sensiblen und die sozusagen schwerwiegenden. Ich habe aber mal ein paar Beispiele mitgebracht meiner Arbeit, jetzt gerade dieser Tage, also die vergangenen Tage und die jetzt kommen. Da haben wir zum Beispiel eine Person, die einen nahen Verwandten hat, der rechtsextremer Aktivist ist und die sozusagen diesen Weg der Radikalisierung bis zum Ende beschritten hat und völlig eingebunden ist in solche Strukturen. Und hier steht eine Beratung an zum Umgang mit dieser Situation. Also die Person möchte wissen, wie kann sie sich stellen in ihrer Familie im Verhältnis zu diesem nahen Verwandten. Es gibt einen Verein in Berlin, das ist also ein weiteres Beispiel, der möchte seine Vereinssatzung überarbeiten, um Unterwanderung durch Rechtsextreme und Rechtspopulistinnen abzuwehren. Also hier geht es darum, dass der Verein sich per Satzung auch nochmal klar zu Menschenrechten und Demokratie bekennt und bestimmte Leute, die zu seinem Anliegen, zu seinem Selbstverständnis nicht passen, gewissermaßen draußen hält. Ich habe vor einigen Tagen als Experte sozusagen ein Interview gegeben für eine Berliner Tageszeitung. Da ging es um Einschätzungen zur Neonazi-Kleinpartei Der Dritte Weg, die gerade ziemlich viel auffällt in Berlin. Und ebenfalls in den letzten Tagen habe ich natürlich immer zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Mitarbeiterinnen aus dem Bereich Quartiersmanagement, Bürgerinnenbeteiligung aus verschiedenen Berliner Bezirken fortgebildet. Und wir haben uns im Rahmen einer der Fortbildungsveranstaltung, wie das normal ist bei uns auch, mit den praktischen Herausforderungen aus der Arbeit beschäftigt. Insofern auch Elemente von Beratung dort eingebaut.
Arbeiten Sie auch mit Opferberatungsstellen zusammen und kommen auch Menschen zu Ihnen, die selbst Opfer von Rechtsextremismus wurden?
Ja, das kommt immer wieder vor. Eigentliche Opferberatung leisten wir nicht, ebenso wenig wie rechtliche Beratung oder professionelle psychosoziale Unterstützung. Wir verweisen dann aber an Opferberatungen, an Anwältinnen und Anwälte, an andere Beratungsstellen. Aber natürlich gibt es auch Betroffene von rechtsextremer, von rassistischer, von antisemitischer Gewalt, die gerne tätig werden wollen, die in die Öffentlichkeit wollen oder die weitergehende Fragen haben, wo sozusagen der Bereich der Opferberatung verlassen wird und wo wir dann als sehr breit aufgestellte Beratungs- und Bildungseinrichtung wieder ins Spiel kommen. Insofern haben wir dann natürlich auch Beratungsprozesse mit solchen Menschen. Oder auch, wenn Sie überlegen, Engagierte der demokratischen Zivilgesellschaft, die in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus in der vorderen Reihe stehen, die sind natürlich regelmäßig auch von Anfeindungen, von Bedrohungen, in vielen Fällen auch von Übergriffen betroffen. Und dann können wir dieses Thema, dann kommt dieses Thema natürlich auch immer wieder in der Beratung vor. Und wir können relativ häufig Unterstützung in der Prävention auch geben. Also welche Maßnahmen kann man ergreifen?
Was würden Sie da raten?
Na, dass unser Mantra in dieser Hinsicht ist wachsam sein. Mhm. Es geht darum, eine innere Haltung zu entwickeln, wo man diese mal also mehr oder weniger latente oder mehr oder weniger manifeste Gefährdung, der man da ausgesetzt ist, weil man sich halt nach vorne traut und den Mund aufmacht und Gesicht zeigt, dass man die als Teil des Lebens akzeptiert, dass man sie nicht übertreibt und sich nicht ängstigen lässt und einschüchtern lässt, aber dass man das einbezieht in die täglichen Routinen, dass man eine, ja, gewissermaßen eine Routine der Wachsamkeit entwickelt auf den täglichen Wegen und Stegen, dass man sich zum Beispiel mit dem Team, mit dem man arbeitet oder auch mit den Menschen, mit denen man zusammen wohnt, mal Gedanken macht, wie sind wir hier aufgestellt, wer kommt hier eigentlich rein, wenn nicht. Also sehr einfache Sachen, die auch nicht unbedingt viel kosten müssen. Ja, also wenn es jetzt um Sicherungsmaßnahmen an Häusern und Büros geht etwa, das wird dann schnell äußerst kostspielig, brauche ich Ihnen vielleicht nicht erzählen. Aber es gibt auch unterhalb dieser Schwelle, wo es teuer wird, gibt es ganz viele Möglichkeiten der Eigensicherung im präventiven Bereich. Und das ist schon Inhalt von Beratung. Dazu haben wir auch eine Handreichung herausgebracht, die sozusagen anhand der normalen, könnte man sagen, leider normalen Fälle von Anfeindungen und Bedrohungen die Dinge mal so ein bisschen durchgeht.
Ja. Also das, was Sie gerade beschreiben, gehört auch zum Alltag von vielen Jüdinnen und Juden dazu. Ja. Gerade wenn sie jüdische Symbole an sich tragen oder sich im öffentlichen Raum als bekenntlich jüdisch zeigen und unterwegs sind. Deswegen hatte ich mich da gerade vielleicht auch erinnert gefühlt. Was würden Sie auch Jüdinnen und Juden vielleicht nochmal raten, die selbstbewusst mit ihrer Identität im offenen Raum umgehen wollen, die vielleicht auch in Regionen leben, wo es verstärkt rechtsextremistische Tendenzen gibt. Was würden Sie denen raten?
Ich glaube, ich würde im Sinne dieses Mantras wachsam sein, würde ich raten, zunächst mal so ein Selbstexperiment zu machen und mal an einem Tag bewusst mit diesem Sicherheitsaspekt im Hinterkopf in seinen Alltag reinzugehen und mal so ein bisschen zu reflektieren, wo sind denn hier eigentlich mögliche Herausforderungen, was könnte ich tun? Also das ist jetzt für mich eine etwas schwierige Situation, weil wir normalerweise nicht so Patentrezepte verkünden, sondern immer persönlich zugeschnittene Maßnahmen. Also wir würden dann, wenn Sie jetzt eine Beratungsnehmende mit dieser Frage wären, würden wir jetzt nachfragen, ja, wo leben Sie denn, wo sind denn Ihre Wege? Wir würden das versuchen anzupassen. Aber ganz klassisch würde ich mal raten, beim Betreten und Verlassen der Wohnung und beim Betreten und Verlassen der Orte, wo man ständig hinkommt, wo man immer wieder ist, Arbeitsstelle, der Supermarkt, wo man immer anzutreffen ist, wenn man dort regelmäßig einkaufen geht, den Kopf oben zu haben. Ein bisschen nicht, es geht gar nicht darum, ängstlich zu sein und sich immer über die Schulter zu gucken oder so, aber ein bisschen aufmerksam zu sein, nicht immer runter aufs Handy gucken, ein bisschen sozusagen an diesen Stellen, wo man immer wieder an der gleichen Stelle alltäglich ist, dort ein bisschen die Antennen oben zu haben und nicht Kopf nach unten sozusagen.
Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter, wichtiger Ratschlag. Sprechen wir mal über die AfD. Das ist eine Partei, ich hatte es zu Beginn gesagt, aktuell in den Umfragen bei über 20%, ist eine Partei, wo rechtsextremistische Tendenzen und sogar Positionen schon auffällig geworden sind. Wie erklären Sie sich oder haben Sie eine Erklärung dafür, wie das passieren kann, dass es eine so große Zunahme an Zuspruch zu dieser Partei in Deutschland gibt?
Ja, diese Frage bewegt ja natürlich gerade ganz viele Menschen und in der Öffentlichkeit werden jede Menge Erklärungsansätze diskutiert und wie so häufig bei komplexen Lagen haben ganz viele der Erklärungsansätze auch ein größeres oder kleineres Wahrheitsmoment. Es ist auch nicht möglich, in wenigen Minuten sozusagen die umfassende Erklärung zu liefern. Ich würde aber zumindest es versuchen, auf ein paar Sachen hinzuweisen, die in der Diskussion vielleicht unterrepräsentiert sind. Wir wissen ja aus der sozialwissenschaftlichen Einstellungsforschung seit langer Zeit, dass ein recht großer Teil der deutschen Bevölkerung für rechtsextreme und rechtspopulistische Parolen empfänglich ist.
Ein sehr großer Teil.
Ein sehr großer Teil. Also dieses Sockelpotenzial wird in den unterschiedlichen Schulen so zwischen 15% und 25% gesehen. Bei einzelnen Positionen, insbesondere rassistische Abwertung gegen bestimmte Gruppen wie Muslime oder Sinti und Roma, gehen die Zustimmungswerte noch höher in den Bereich 30% bis 40%. Die Frage ist ja, warum kann die nicht nur rechtspopulistische, sondern mittlerweile rechtsextrem dominierte AfD dieses Potenzial besser anzapfen oder eben deutlich effektiver anzapfen als frühere Parteien am rechten Rand. Und hier ist ein auffälliger Unterschied, dass die AfD, anders als andere Rechtsaußenparteien, in ihren Führungsebenen, den mittleren und den hohen Rängen, doch recht viele Menschen aus dem deutschen Bürgertum hat. Leute der gehobenen Mittelschicht oder der Oberschicht sogar, die hier sich schon von Beginn an, als diese Partei sich bildete, 2013, zusammengefunden haben, die sich nach rechts radikalisiert haben und die sich nach rechts außen formiert haben in Form der AfD und hier ein nationalistisches, ein autoritäres, ein antifeministisches, ein antiökologisches Projekt vorantreiben. Und hier, das würde ich interpretieren als eine aggressive Abwehrreaktion gegen gesellschaftliche Modernisierungsprozesse, gegen ein vielfältiger Werden der Gesellschaft, auch gegen bestimmte Reformvorhaben, gegen die allgegenwärtige Bedrohung durch vielfache gesellschaftliche Krisen. Diese nationalistische und reaktionäre Antwort, die halt bedeutet, zurück zum ethnisch und kulturell homogenen Nationalstaat, zurück zu autoritären Formen, die auch bedeutet, neue deutsche Großmachtpolitik außerhalb der EU und außerhalb der internationalen Bündnisse, die auch bedeutet, sozusagen keinerlei Ansatz mehr zum ökologischen Umbau der Gesellschaft, ja, weiter so mit Umweltzerstörung und Klimaerwärmung. Diese Propaganda oder dieses, ich möchte es gar nicht Konzept nennen, diese politische Linie, die findet in Teilen der Gesellschaft Gehör. Also das spricht an unterschiedlichen Punkten, wenn es um die Abwehr von Fremdheit und Vielfalt geht, nicht nur in kultureller, ethnischer Hinsicht, sondern auch zum Beispiel in Hinsicht auf Sexualität und Lebensentwürfe, wenn es um die Abwehr von als Bedrohung für den eigenen Lebensstandard, die eigenen Konsumgewohnheiten empfundene Dinge geht, das findet Widerhall. Und es wird noch zusätzlich befeuert, die Zustimmung zu Rechtsextremen und Rechtspopulisten wird noch zusätzlich befeuert durch bestimmte gesellschaftliche Missstände und verfestigte sozialökonomische Spaltungen. Wir haben über 30 Jahre nach der deutschen Vereinigung eine verfestigte und auf absehbare Zeit auch nicht lösbare sozialökonomische Spaltung zwischen Ost und West. Wir haben eine immer weiter gehende Spaltung zwischen den großstädtischen Zentren und den Stadträndern, den kleinen Ortschaften, dem ländlichen Raum. Wir haben eine zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, wir haben erhöhtes Armutsrisiko, Abstiegs- und Verarmungsängste auch in breiten Teilen der Mittelschicht. Und in der Tat scheint mir, dass dieser sozialökonomische Hintergrund des Aufstiegs der extremen Rechten, das ist ja nicht nur die AfD, das vollzieht sich auch außerparlamentarisch, das vollzieht sich im medialen Bereich mit diesen ganzen Parallelmedien, das vollzieht sich sogar in der Hinsicht, dass wir mittlerweile einen ausgewachsenen rechtsextremen Putschismus und Terrorismus in Deutschland haben, der immer mal wieder so in Form nach Razzien oder in Form von oder bei Gerichtsverhandlungen aufploppt.
Also wenn ich Sie so verstehe, dann ist das eher ein schleichender Prozess, als dass man sagen kann, hier gab es einen Auslöser, der dafür oder dazu beigetragen hat, dass die AfD an Zuspruch gewinnt.
Doch, es ist einerseits ein schleichender Prozess, aber auch einer, der schubweise Dynamik bekommt, und zwar in gesellschaftlichen Krisenlagen. Mhm. Wie es war, als in großer Menge Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, die Gesellschaft darüber sich auseinandersetzt hat. Wie es während der Corona-Pandemie war und jetzt im Kontext der wirtschaftlichen Belastung mit dem Ukraine-Krieg. Es ist ja auch auffällig, dass bestimmte Dammbrüche passieren, wenn gerade besonders heiß über ökologische Reformvorhaben diskutiert wird. Denn also bestimmte Teile der Bevölkerung und auch insbesondere der Mittel- und der Oberschicht sich bedroht wähnen, ja, durch ökologische Reformvorhaben. Es ist ja die Frage, ist das eigentlich eine reelle Wahrnehmung oder eine realistische Wahrnehmung? Würde ich zu ganz großen Teilen sagen, nein, das ist ganz viel Panikmache und Angst und wutbesetzte Abwehraggression irgendwie auch dabei. Ja. Aber natürlich verbergen sich in diesen Stimmungen auch sozialökonomisch grundierte Ängste und Befürchtungen. Ja. Und diese sozialökonomische Dimension, die kommt mir in der Debatte tatsächlich auch zu kurz. Um nicht missverstanden zu werden, nur durch gewissermaßen Krisenangst oder Verarmungsangst wird niemand quasi automatisch rechtsextrem oder rechtspopulistisch. Aber diese sozialökonomischen Faktoren bereiten trotzdem Nährboden. Sie erleichtern es oder verbessern halt die Möglichkeiten für Rechtsextreme und Rechtspopulistinnen, mit ihrer Propaganda Gehör zu finden.
Also das heißt, sozialökonomische Faktoren spielen da eine große Rolle, ja, auch aus Ihrer Sicht. Wenn wir jetzt darüber sprechen, vielleicht zum Schluss, die demokratische Mitte stärken, das ist ja auch ein Anliegen der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Was würden Sie sagen, wie kann man die demokratische Mitte stärken, vielleicht auch unter Berücksichtigung eben der sozialökonomischen Faktoren, Menschen ernst nehmen in ihren Befürchtungen, Sorgen, aber wie schafft man es, eine starke demokratische Mitte zu sichern?
Ja, Sie sagen es ja schon selber, also die unterschiedlichen sozialökonomischen Spaltungen wirklich wirksam angehen. Also das sind alles Dinge, die wird man nicht in kurzer Zeit irgendwie aufheben können. Aber es ist wichtig, das zumindest ernsthaft anzugehen, es zu thematisieren, zumindest an den Stellen, wo es geht, wirksame Maßnahmen in die Wege zu leiten. Und ich glaube, da wird möglicherweise im Kern des rechtsextremen und rechtspopulistischen Potenzials in der Gesellschaft, da wird sich dadurch nicht viel bewegen, aber an den Rändern, bei den eher noch ideologisch Ungefestigten, bei den Unentschlossenen. Und vielleicht gelingt es so, auch Menschen wieder zur Verteidigung der Demokratie zu motivieren. Menschen, die jetzt sich zurückgezogen haben in politische Apathie und ins Schweigen. Also wir haben ja immer noch die NichtwählerInnen als größte Partei, wie es mal so schön, aber auch falsch heißt. Ja, also da sind ja auch Potenziale, die schlummern, die vielleicht für Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten aktivierbar wäre. Mhm. Ganz wichtig finde ich, dass die Demokratinnen und Demokraten ihre Abgrenzung von rechtsextremen und rechtspopulistischen Positionen beibehalten, dass sie in eine argumentative, nicht schlagwortartige und oberflächliche, sondern in die argumentative Gegenrede gehen und dass sie antidemokratische und menschenfeindliche Denken nicht immer weiter salonfähig und hoffähig machen. Mhm. Wie geht denn das zusammen? Die AfD radikalisiert sich immer weiter nach rechts über die Jahre. Mittlerweile ist ein eindeutig rechtsextremer Höcke da quasi der starke Mann, gegen den nichts mehr geht in der AfD. Mhm. Und trotzdem mehren sich die Stimmen, dass man die AfD jetzt mal an der Macht beteiligen müsse und einbinden müsse.
Auf kommunaler Ebene zum Beispiel.
Das bleibt ja da aber nicht stehen. Also klar. wir hatten in verschiedenen Ländern mit besonders starker AfD in Westdeutschland, werden ja diese Debatten längst auch schon Richtung der Landespolitik geführt. Ich erinnere bloß mal an dieses Geschehen um die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten damals, Kemmerich. Jetzt ist halt die Frage, wenn führende demokratische Politiker in der Einbindung, Machtbeteiligung der Rechtsextremen und Rechtspopulistinnen das Wort reden, dann besteht wirklich die Gefahr, dass sie den Rechtsextremismus nicht nur salon- und hoffähig machen, sondern ihn weiter hegemonial machen. Ich würde mal so sagen, irgendwann versteht auch die Stammwählerinnenschaft demokratischer Parteien vielleicht nicht mehr, warum sie die eigentlich nicht wählen soll, wenn sozusagen die Spitze der demokratischen Parteien auf deren Einbindung setzt. Ja, also das ist etwas, das muss, also diese Abgrenzung gegenüber Rechtsextremen, dieser sogenannte Cordon Sanitaire, der muss immer wieder neu verhandelt, bekräftigt, der muss argumentativ untersetzt werden. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass das gut möglich ist, also dass man auch abseits von einer schlagwortartigen Auseinandersetzung, dass man sehr gut darlegen kann, warum eben Rechtsextreme und Rechtspopulisten keine Zukunftskonzepte haben, warum ihre Politik letztlich gegen die Interessen einer ganz breiter Bevölkerungsschichten gerichtet sind. Das wäre etwas, was ich mir sozusagen für die Stärkung der demokratischen Kräfte in der Gesellschaft wünschen würde. Und ich wünschte mir auch, dass die mittlerweile bestehende rechtsextreme Dominanz in Teilen des Landes, insbesondere wenn wir über Großstadtränder, kleinere Ortschaften, den ländlichen Raum sprechen, die sich ausdrückt in Umfrageergebnissen für die AfD, die ja noch weit über den von Ihnen zitierten 20% liegen in einigen Teilen des Landes, dass wir diese rechtsextreme Hegemonie in Landesteilen nicht hinnehmen und uns nach ihr richten und jetzt den Rechtsextremen in Angesicht dieser Hegemonie nach dem Munde reden, sondern dass wir dem entgegentreten, dass rechtsstaatliche und demokratische Standards auch in diesen Regionen durchgesetzt werden. Ich wünsche mir natürlich, dass die gerade politische RepräsentantInnen, die Betroffenen und die demokratischen Gegenkräfte, die in diesen Zonen rechtsextremer Hegemonie noch da sind, dass die unterstützt werden, dass man sich mit ihnen solidarisiert. Das ist, glaube ich, gerade mit Blick auf die kommenden Jahre, auch die kommenden Wahlen, die anstehen, zum Beispiel in allen ostdeutschen Flächenländern, von ganz enormer Wichtigkeit meiner Ansicht nach.
Also Demokraten müssen sich wehrhaft gegen Rechtsextremismus zeigen, widersprechen, argumentativ widersprechen und auch faktisch darlegen. Das fand ich sehr wichtig, was Sie auch gesagt haben, warum das keine Zukunftskonzepte sind, auch von der AfD.
Und gleichzeitig müssen die möglicherweise berechtigten, sozialökonomisch begründeten Ängste und Gründe für Protest und Unzufriedenheiten ernst genommen und auch politisch adressiert werden, bearbeitet werden mit konkreten Lösungsvorschlägen, mit konkreten Maßnahmen, die gegen bestehende und immer tiefer werdende sozialökonomische Spaltung wirken.
Herr Wörsching, vielen, vielen Dank auch für Ihren Appell sozusagen an die Gesellschaft und Politik. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke Ihnen vielmals für die wirklich spannenden Eindrücke und Informationen. Das war WeTalk, das Gesprächsformat der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Vielen Dank, Matthias Wörsching, dass Sie heute hier waren. Danke für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr von der Werteinitiative wissen wollen und Gespräche wie dieses nicht verpassen möchten, dann folgen Sie uns in den sozialen Medien, abonnieren Sie unseren Newsletter und schauen Sie auf unserer Webseite vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war WeTalk, der Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Wenn Sie mehr über die Werteinitiative wissen wollen, folgen Sie uns in den sozialen Medien, schauen auf unsere Webseite und abonnieren unseren Newsletter.